Wir danken dir, dass du uns Jesus, deinen Sohn, enthüllt hast, die Augen geöffnet für die Herrlichkeit deines Sohnes, unseres Heilandes. Und jeden Tag neu brauchen wir auch jemanden, der uns immer wieder die Brille zurechtsetzt und putzt, dass die Gläser nicht dreckig sind und wir dein Bild wieder ganz klar sehen und uns freuen an dir, denn das ist die Kraft unseres Lebens. Das wünschen wir auch jetzt und erbitten es für die Verkündigung des Wortes und segne unseren Bruder, der uns den Dienst tut und uns alle. Amen.
Amen. Verehrte liebe Gäste, liebe Brüder und Schwestern, zunächst einen ganz kurzen Hinweis auf den Büchertisch hier. Sie finden im Haus ein unwahrscheinlich gutes Sortiment hier im Büchertisch im ersten Stock. Das hier ist keine Konkurrenz, sondern ich habe Ihnen gesagt, dass ich einige oder das meiste, was hier auf dem Tisch ist, verbilligt ist. Das hat unterschiedliche verlagstechnische Gründe und ich kann Ihnen das also hier so günstig anbieten. Zwei oder drei kleine Hinweise dazu. Erstmals zu dem billigsten und dem teuersten, was da ist. Es gibt immer wieder Leute, die interessieren sich auch, wie Gott durch Menschen im Lauf der Geschichte so seine Querverbindung hergestellt hat, sein Reich gebaut hat, auch in der Mission. Und ich bin einer Frage nachgegangen, wie denn es überhaupt zur Gründung der Missionsgesellschaften kam. Es ist ja nicht vom Himmel ein Rezept Gottes heruntergefallen, dass man also nun Missionsgesellschaften gründen solle, um wirksam das Evangelium in aller Welt zu verkündigen, sondern da hat Gott ja Menschen gebraucht, in erstaunlicher Weise. Und dazu gibt es einen kleinen Beitrag für die, die daran interessiert sind, in diesem Heft Evangelikale Missiologie, das liegt dort aus und das kostet 3 Mark und da kann man das nachlesen, wen das interessiert. Es sind nur wenige Exemplare und von dem, auf dem auch dann nun die größte Ermäßigung liegt, weil das noch der Einführungspreis war, den ich von diesen beiden Exemplaren habe. Dieses Buch kostet im Buchhandel 68, aber hier kriegen Sie es für 48 und zwar für den Mann, der Pionier der Weltmission war, der durch fast 2 Jahrhunderte vergessen war und der dann wieder ausgegraben worden ist, nicht leiblich, sondern eben im Geist, und zwar Justinian von Wels. Das ist ein interessanter Mann, nicht nur, weil er ein brennendes Herz für die Mission hatte, sondern weil er eines wusste, dass das eigene Leben ganz auf Jesus Christus ausgerichtet sein muss, wenn wir das Wort des Evangeliums auch persönlich weiterreichen wollen. Und das, was mich besonders beeindruckt hat, war bei diesem Mann, wie sein Leben auf die Ewigkeit ausgerüstet war. Er hat viele praktische Ratschläge gegeben. Einen möchte ich Ihnen weitergeben. Den habe ich nämlich nie vergessen. Er hat gesagt, ich empfehle jedem, jede Woche wenigstens einmal über einen Friedhof zu gehen. Ich habe darüber länger nachdenken müssen. Das ist eine gute Sache. Ein älterer Bruder, der schon in der Ewigkeit ist, hat mir mal etwas gesagt, was ich auch nicht vergessen habe, sondern praktiziere. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich über einen Friedhof gehe, dann bete ich, oh Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Jede Woche einmal über den Friedhof gehen. Dass wir wissen, das ist für Kinder Gottes nicht die Endstation. Aber wenn der Herr nicht vorherkommt, dann führt unser Weg auch dorthin. Und vielleicht denken wir dann an den Spruch, die Zeit ist kurz, die Zeit ist kurz, drum wuchere. Na, ich habe es mir in die Bibel gelegt, dieses Wort, damit ich das immer mal wieder nachlesen kann. Ich lerne mich. Jawohl. Drum, Mensch, sei weise und wuchere, oh, die Zeit ist kurz, oh, Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine Segensspur zurück. Sehen Sie, sowas nehme ich mir immer wieder mal zur Hand und das habe ich hier bei Justinian von Wels auch gelernt. Und dann ein Buch, der Preis steht hinten drauf, 7,95. Als Herr Dr. Meyer-Gerber sprach, Da habe ich mich riesig gefreut. Wir sind uns nie im Leben begegnet und Gott hat uns offensichtlich durch seinen Heiligen Geist auf die eigene Spur, auf dieselbe Spur geführt. Einiges von dem, was er gesagt hat im Blick auf den Sinn von Krankheit und den Umgang mit Krankheit, können Sie fast wörtlich in diesem kleinen Buch Herr, heile mich wiederfinden. Da habe ich aus gegebenem Anlass dann auch etwas über den Sinn der Krankheit geschrieben. Krankheit als Läuterung des Glaubens, als Bewährung im Leiden, als Möglichkeit der Verherrlichung Gottes, Leiden als Weg, um von der Gnade Gottes abhängig zu werden, und Krankheit auch als Anruf Gottes an uns. Und daraus einen kurzen Auszug: Die Heilung oder Nichtheilung eines Kranken ist kein Maßstab zur Beurteilung seines Glaubens. Es kann Situationen im Leben eines Menschen geben, auch die Situation einer Krankheit, die Gott nicht verändern möchte. Wir werden durch Jesus ermutigt zu bitten, aber wir müssen uns vor der Versuchung hüten, ihn heimlich mit unseren Gebeten zwingen zu wollen. Schließlich sollten wir nicht vergessen, dass Leiden und gar nichts tun können auch ein Auftrag Gottes sein kann. Für viele Menschen sind langdauernde Krankheiten und lebenslängliche Behinderungen zur Schule des Gebets und der Fürbitte geworden. Und ich habe im Anschluss an das, was ich geschrieben habe, 5 Zeugnisse von Christen abdrucken dürfen, die Heilung erfahren oder Nichtheilung erfahren haben. Alle haben über sich beten lassen. Und wie sie nun diese Erfahrungen verarbeitet haben und das, was ich als sehr wohltuend empfinde, dass alle mit vollem Namen und Wohnort unterzeichnet haben, um dafür haftbar zu sein, was sie da geschrieben haben. Man kann also im Telefonbuch nachblättern und diese Leute anrufen, um zu hören, ja, wie geht's Ihnen denn heute? Und wie werden Sie denn heute damit fertig? Und mich hat besonders beeindruckt das Zeugnis eines Bruders aus einer unserer Gemeinden: Ich danke meinem Gott, dass er mich wunderbar trägt und leitet. Ich kürze hier nur ab. Ich bin nun 56 Jahre krank, friedreichsche Ataxie, und sitze 11 Jahre im Rollstuhl. Ich darf knüpfen und sticken, häkeln und viele andere Arbeiten machen. Ich nehme es als ein Geschenk, dankbar aus des Herrn Hand. Das hat mich ja sehr, sehr beeindruckt, wie ein Mensch hier seine Krankheit bewältigt. Ich empfehle Ihnen dieses Buch, damit genug jetzt. Und nun, bevor wir uns dem Wort Gottes zuwenden, dürfen wir noch einmal singen. Aus dem grünen Buch Nummer 65. Und vorher darf ich fragen, spreche ich laut genug, sodass Sie es alle verstehen können? Wer kann nicht verstehen oder möchte, dass ich anders spreche? Aha, langsamer oder lauter? Lauter. Gut, also höher will ich das Mikrofon mal nicht stecken. Dann spreche ich ein bisschen lauter. Ich will das gerne tun. Und wir könnten vielleicht ruhig die 4 Strophen singen. Ja.
65, die 4 Strophen. Ja.
Oh, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Doch ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Und wir sind tausend Jahre sind in seiner Herrlichkeit. Mein Herz noch von der Gnade singt, bis hin
Das Thema heute Morgen soll heißen: Vom Wandel der Lebensziele. Etwas aus meinem persönlichen Leben möchte ich voranstellen. Als ich 8 Jahre alt war, hatte ich das Ziel, Arzt zu werden. Ein Großvater war Arzt, ein Onkel war Arzt, ein Nennonkel, der Patenonkel meines Bruders war Arzt. Und dieser Beruf faszinierte mich. Ich fühlte mich so wie so ein kleiner Sanitäter, so mit 8 Jahren, und ich erinnere mich, dass wir einen Schulausflug mit der Klasse machten, und da habe ich mir also von meinem Großvater etwas Verbandmaterial und Pflaster geben lassen und das in meinen Rucksack getan. Und dann habe ich einen schönen glatten Stab zu Hause gefunden. Und dann habe ich mir ein weißes Tuch ausgebeten und da ein großes rotes Kreuz drauf gemalt und das an der Stange befestigt. Und dann bin ich mit der Klasse zusammengegangen. Ich weiß nicht, ob die Kameraden mich da geneckt haben, aber das weiß ich. Ich zog also mit dieser Gruppe, hatte meine Sanitätssachen im Rucksack. Sie wurden aber nicht gebraucht, aber ich dachte, es ist ja besser, man hat einen Sanitäter dabei, und hatte also die Rotkreuzfahne. Ich wollte Arzt werden. Und das blieb 10 Jahre unwandelbar bestehen. Und noch im Zweiten Weltkrieg, die damalige Wehrmacht war der Überzeugung, auch ohne mich den Krieg verlieren zu können, wurde ich also einige Zeit zu Hause gelassen und habe in Marburg mit dem Medizinstudium beginnen können. Und in den späteren Jahren, dann durch den Einsatz im Krieg und vor allen Dingen in der Kriegsgefangenschaft, hat sich dann alles gewandelt. Aber das ist ja kein Einzelschicksal. Unser Leben unterliegt einem steten Wandel und auch unsere Lebensziele sind davon betroffen. Schon 500 vor Christus hat ein griechischer Philosoph namens Heraklit einmal gesagt: Alles fließt. Und er wollte damit sagen, dass unser Leben diesem steten Wandel unterworfen ist. Der König Salomo hat das noch 500 Jahre früher so zum Ausdruck gebracht: Alles hat seine Zeit. Das Arbeiten und das Ausruhen, da geht ja noch viel umfassender, geboren werden und sterben, festhalten und loslassen, sammeln und weggeben, alles hat seine Zeit. Und man kann sich dagegen sträuben. Manche von Ihnen wissen, dass Goethe den zweiten Teil seines Faust mit dieser Geschichte beendet, praktisch, wo Faust Kolonisator eines unwirtlichen Landes geworden ist und die Leute da im Frieden leben, und er über das Land schaut und dann sagt: Verweile doch Oh Augenblick, du bist so schön. Das, man kann festhalten wollen, man kann aber auch bereit sein, zu diesen Wandlungen eine positive Haltung einzunehmen. Und zu sagen, ich darf mich verändern, ich darf Neues wachsen, wagen, ich darf wachsen und reifen. Paulus hat das im ersten Korintherbrief so formuliert, dass er sagt, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind, redete wie ein Kind, verhielt mich wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, legte ich ab diese Lebensart des Kindes und wurde nun zum Mann. Er hat nicht gesagt, ich schwöre mir ewige Jugend. Er hat nicht gesagt, ach wie schade, dass die Kindheit vorbei ist. Sondern er hat gesagt, das gehört dazu. Er hat Ja gesagt zu seiner Kindheit, aber er hat dann auch Ja gesagt zu dem, was nachher kam. Unsere Zielvorstellungen wandeln sich. Und diesen Wandel der Lebensziele entdecken wir, wenn wir recht hinschauen, auch im Leben des Abraham. Und wir wollen das, kann man das einschalten? Oder?
Ja.
Danke. Wir wollen das uns kurz einmal überschauen. Vielleicht können Sie es doch dann gerade weiterschreiben, dass ich zuerst was zu der Folie sage. Wie das eigentlich im Leben des Abraham war. Ich habe dies, was ich an die Wandtafel, hier an die Wand werfe, als Daten zum Leben Abrahams bezeichnet. Denn wir haben ja in der Geschichte Abrahams eine Menge interessanter Hinweise, wie die einzelnen Stationen seines Lebens einzuordnen sind. Abraham war 75 Jahre alt beim Auszug aus Haran. Sie finden in der linken Spalte immer die Bibelstellen, wo das angegeben ist. Und er war 86 Jahre alt bei der Geburt Ismaels. Das heißt, das Ereignis Abraham und Hagar war 10 Jahre nach dem Auszug aus Haran. Und dann wird uns berichtet, dass 13 Jahre lang Gott schwieg. Und als Abraham 99 Jahre alt war, er wieder anfing, mit ihm zu reden. Und es wird uns da auch gesagt, dass Sarah 10 Jahre jünger war als Abraham. Bei der Geburt Isaaks war Abraham 100 Jahre alt. Und später lesen wir, Sarah stirbt, als Abraham 137 Jahre alt war. Sarah starb im Alter von 127 Jahren. Und damals war Ismael 51 Jahre und Isaak 37 Jahre alt. Und es heißt nun, dass Abraham in Beersheba wohnte. Dort hatte er sich niedergelassen. Und später wird uns gesagt, dass Abraham dort Ketura heiratet und später dort in Beersheba alt und hochbetagt stirbt. Und es ist auffällig, dass uns zweimal berichtet wird, dass Abraham seinen Besitz an Isaak übergibt. Und Isaak wohnt im Südland, im Negev zwischen Kadesh und Beret, am Brunnen des Lebendigen. Und wenn Sie sich jetzt einen zuverlässigen Bibelatlas hervornehmen, dann werden Sie entdecken, dass zwischen Kadesh und Beret einerseits und Beersheba etwa 80 bis 90 Kilometer liegen. Also, wenn es gut geht, 30 Kilometer für eine Tagereise rechnen, dann waren 3 Tage Reisen zwischen Abraham und Isaak. Und Isaak wird 40 Jahre alt und heiratet Rebekka. Und zu diesem Zeitpunkt ja schon, heißt es in Kapitel 24, Vers 36, dass Abraham, Isaak alles übergeben hatte. Nun dürfen wir nicht denken, dass Abraham nur noch einen Bettelstab hatte. Er hatte alles, was er zum Leben brauchte. Aber er hatte ja viel mehr, als er zum Leben brauchte. Und alles, was er nicht brauchte, hat er weitergegeben. Er hatte also im Grunde nicht nötig, ein Testament zu schreiben. Das war vorher geordnet. Und Isaak war 60 Jahre alt bei der Geburt von Jakob und Esau. Das heißt, Abraham erlebt noch 35 Jahre die Ehe Isaaks mit und 15 Jahre seine Enkel. Und Abraham ordnet seine Hinterlassenschaft und stirbt im Alter von 175 Jahren. Sie können es mal dran lassen. Achso, es mag genügen. Gut. Zunächst einmal lesen wir ja, dass Abrahams Leben eingebettet war in die Großfamilie. Vor den Geschichten Abrahams heißt es, Tara zeugte Abraham, Nahor und Haran, und Haran zeugte Lot, Haran aber starb vor seinem Vater Tara in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Das sind so Sätze, die überlesen wir so schnell. Ich möchte das nur am Rand mal vermerken, einfach aus dem Erleben, den Begegnungen mit Menschen in der vergangenen Woche. Was steckt in einem solchen Satz für Leid? Ich habe den Eindruck, uns hat Gott das bisher erspart in der Familie, dass es für eine Mutter, aber oft auch für den Vater nichts schwerer ist, als wenn die Kinder vorher vor ihnen sterben. Und ich habe jetzt Eltern kennengelernt, die ihre Kinder verloren haben. Welch ein Herzeleid. Und hier heißt es, Haran starb vor seinem Vater Tara. Und dann nahmen sich Abraham und Nahor Frauen, Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der Vater war der Milka und der Jiska, aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Dann nahm Tara seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen, und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Tara wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und wenn Sie Josua Kapitel 24 nachlesen, dann heißt es, eure Väter waren jenseits des Stroms und dienten anderen Göttern. Abraham war also zunächst eingebunden in das Leben der Großfamilie und kannte nur die Götter seiner Familie. Und was hat er in der Zeit getan? Sie haben ihren Besitz vermehrt. Die Leute damals waren ja nicht untätig. Wir sind ja nicht die erste Generation, die arbeitet. Sondern sie alle vor uns haben das getan. Und wenn wir nachher Kapitel 12, Vers 5 lesen, so nahm Abraham, Sarai seine Frau und Lot seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten. Da steckt einmal viel Arbeit dahinter, viel Besitzstreben, Erwerbsdenken, und das war also eine ganze Menge, was sie mitzunehmen hatten. Vermehrung des Besitzes, das war also das Ziel. Und wir wissen, dass es heute in unserem Land die Mehrzahl unserer Mitbürger ist, die nur dieses eine Ziel hat. Vermehrung des Besitzes. Und da machen unsere lieben Freunde in den neuen Bundesländern keine Ausnahme gegenüber den Leuten in den alten Bundesländern. Wer Gott nicht kennt, hat normalerweise dies als Ziel Nummer eins, Vermehrung des Besitzes. Und dann heißt es in Kapitel 12, und der Herr sprach zu Abraham und sagt ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Abraham weiß, dies ist die Stimme des lebendigen Gottes. Es wird ja nichts weiter erklärt hier. Darf ich es einmal in aller Einfalt meines Glaubens sagen? Jesus hat uns versprochen, sie werden kommen von Norden, Süden, Osten und Westen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob am Tisch sitzen. Ich freue mich darauf, dass ich einmal mit Abraham am Tisch sitzen darf. Und das ist eine Frage, die ich habe, Abraham, wie hast du, der du doch aufgewachsen warst in einer Welt der fremden Gottheiten, sofort gewusst? Dies ist der lebendige Gott. Denn es gibt ja kein Zögern hier bei Abraham. Abraham wusste, hier redet Gott zu mir, was er mir zusagt, dem kann ich voll vertrauen und was er von mir erwartet, dem muss ich gehorchen. Das heißt, und Abraham machte sich auf. Ist ja erstaunlich. Gott hat zu ihm geredet. Gott greift in sein Leben ein. Und erwartet von ihm nun, dass er ja alle Sicherheiten aufgibt. Denn das war heidnische, antike, frühantike religiöse Vorstellung. Wenn man sein Vaterland verlässt, dann trennt man sich auch von den Göttern, die dort in diesem Land zu Hause sind. Und man hat ja überall diese Götterbilder gefunden, in unterschiedlichen Größen. Und Abraham verlässt ja nicht nur diese Götter, sondern er vertraut sich einem an, den er nicht sieht. Nachher lesen wir, wie er in Sichem und in Hebron und in Bethel einen Altar baut und dadurch zum Zeugen Gottes wird. Und ja, da sind ja die Leute gekommen. Es heißt ja, er kam nach Kanaan und die Kanaaniter wohnten dort. Er war ja nicht der erste Pionier dort. Und die Leute haben natürlich geguckt, was macht der Mann da? Da haben sie gesehen, der Altar ist da. Ja, aber wo hat er denn seinen Gott? Abraham, was bist du denn? Bist du ein Lochanbeter oder was? Wo ist denn dein Gott? Und er hat dann gesagt, ja, meinen Gott kann man nicht sehen. Etwas absolut Ungewöhnliches in damaliger Zeit. Aber Gott hat ihm ein Nahziel und ein Fernziel gegeben. Vorher war das Vermehrung des Besitzes. Jetzt ändert sich die Zielvorstellung. Das erste, das Nahziel, das Land Kanaan. Und das Fernziel, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham gehorcht. Gott zeigt ihm nicht nur das Land, sondern er bringt ihn ja auch hinein. Und nun heißt es hier, als Abraham in Sichem ist, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Und dann brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar. Auch hier wieder das Zeichen des Gehorsams. Gott sagt jetzt nicht, ich will dir das Land geben, ich will dir zeigen das Land. Du sollst in ein Land gehen, das ich dir zeigen will. Gott hat ihm dieses Nahziel erreichen lassen und nun wird ihm gesagt, deine Nachkommen. Das Ziel wird also verändert und wieder in die Ferne gerückt. Das große Volk. Abraham könnte ja nun ausschließlich auf dieses Ziel hin leben. Aber an dieser Stelle dürfen wir es etwas kürzer machen, weil Sie es alle kennen. Was tut Abraham? Abraham setzt sich selbst ein Nahziel, nämlich das Überleben. Das heißt ja, es kam eine Hungersnot ins Land. Und jetzt denkt Abraham nicht mehr an das Fernziel, die Nachkommen, das große Volk, den großen Nachkommen. Er sagt also, jetzt müssen wir weg. Hier verhungern wir. Und er geht nach Ägypten. Aber Gott holt ihn zurück. Nachdem er in Ägypten versagt hat, wird er ausgewiesen. Es heißt immer noch, auch in der revidierten Luther-Übersetzung, als der Pharao nun weiß, dass Sarah nicht seine Schwester, sondern seine Frau ist, Pharao bestellt Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten. Und seine Frau und alles, was er hatte, das hebräische Wort meint eigentlich, dass sie ihn abschoben, ausgewiesen. Mach, dass du wieder heimkommst. Eine ganz peinliche Lage. Und Abraham zieht in Eilmärschen nach Bethel, im Grunde an die Stelle, wo die Weiche falsch gestellt wurde. Und dort kommt sein Leben mit Gott wieder in Ordnung. Aber nun steht dieses Ziel vor ihm, der Nachkomme, und erwartet. Und Kapitel 15 wird uns berichtet, wie Abraham zum Vater der Glaubenden wird. Geh hinaus, nicht dein Knecht soll dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird. Sieh gen Himmel, zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Gewissermaßen, Abraham greift nach dieser Zusage und hält sie, will sie festhalten. Das Ziel, auf das sich alles konzentriert, ist der Nachkomme. Und auch hier gibt es wieder ein Versagen Abrahams. Ismaels Geburt, auf die dann Gott mit der nochmaligen Verheißung Isaaks antwortet. Kapitel 16 bis 18 und Kapitel 20, Abraham in Gera und schließlich Kapitel 21, die Geburt Isaaks. Das Ziel ist erreicht, der Nachkomme ist da. Erst das Ziel, das Land. Dann das Ziel, der Nachkomme. Und dieses Ziel wird erreicht. Und dann ist Kapitel 22 Abraham bereit, Isaak zu opfern und damit die von Gott gesetzte Zielvorstellung an Gott zurückzugeben. Luther hat ja von diesem Kapitel gesagt, es sei eine patriarchalische Versuchung, die Abraham widerfahren sei, einfach weil er der Zeuge der Heilsgeschichte ist, der Zeuge für das, was Glauben heißt. Glauben heißt, so an Gott festzuhalten, dass man auch bereit ist, ihm seine Verheißungen zurückzugeben, wenn er sie in unserem Leben eben nicht erfüllt. Denn es war ja nicht nur der einzige geliebte Sohn, sondern es war ja Gottes Zusage. Wenn er den Isaak opfern würde, dann bedeutete das nicht nur, das dran zu geben, woran sein ganzes Herz hing, sondern eben auch das dran zu geben, was Gott ihm versprochen hatte. Zu sagen, Gott, ich entbinde dich von deinem Versprechen. Es geht mir nicht um das, was du zugesagt hast, sondern es geht mir um dich ganz allein. Und Abraham besteht diese Glaubensprobe. Der Vater ist bereit, den einen geliebten Sohn zu opfern, seinen einzigen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, Paulus hat das Licht des Evangeliums hinter dieses Kapitel gestellt, wie so wie die Sonne im Osten morgens aufgeht und dann vielleicht durch die farbigen Chorfenster einer Kirche scheint und diese bunten Fenster nun in strahlenden Farben aufleuchten. Und so leuchtet hier ja schon das Bild des einen Vaters auf, der bereit ist, seinen einzigen Sohn hinzugeben. aber noch in ganz anderem, vertieften Sinn. Als Abraham Isaak opfern wollte, da griff Gott ein. Abraham, Abraham. Da kam gewissermaßen die rettende Hand aus der Ewigkeit und hielt ihn vor dem Letzten zurück. Als Jesus am Kreuz hing, da hätte Jesus vom Kreuz herabsteigen können. Steig herab vom Kreuz, so wollen wir dir glauben, er blieb dran. Und Gott hat seinen Sohn nicht aus diesem schwersten Weg herausgeholt, sondern hat ihn diesen schwersten Weg gehen lassen. Und das hat Gott noch viel mehr gekostet als Abraham seinen Sohn. Aber nun kommen die nächsten Stationen und dabei wollen wir noch etwas verweilen. Kapitel 23, Vers 1, also nach Isaaks Opferung, wird uns gesagt, Sarah stirbt. Abraham verliert seine Frau. Und das bedeutet für ihn einen sehr tiefen Einschnitt. Es ist wie ein Signal Gottes, dass er sich auf eine neue Zukunft einrichtet. Kapitel 24. Eliezer wirbt um Rebekka. Und wenn wir eben genau nachlesen, und das können Sie vergleichen an den Bibelstellen, Isaak war 40 Jahre alt. Also das war dreizehn Jahre nach dem Tod der Sarah. Da lesen wir in Kapitel 24, Vers 36, dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, einen Sohn geboren, meinem Herrn in seinem Alter, dem hat er alles gegeben, was er hat. Und Kapitel 25 wird das noch einmal gesagt, Abraham gab all sein Gut Isaak, aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke. Also, alles das, was Abraham nicht zum Leben braucht, gibt er weiter. Es ist auffallend, dass Abraham nicht erst, als er merkt, der Tod naht heran, sein Testament macht, sondern frühzeitig genug, als er im Vollbesitz seiner geistigen und leiblichen Kräfte noch ist. Er kann sich noch alleine helfen. Ordnet er sein Verhältnis zum Besitz. Und das ist sicher wichtig. Und ich glaube, dass wir hier sehen, er war ja so aufgewachsen und man kann ja zunächst einmal gar nichts dagegen sagen. Die Bibel sagt ja auch nichts dagegen. Im Gegenteil, Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also ist es völlig klar, Gott hat uns die leiblichen Kräfte gegeben, damit wir damit schaffen und damit es mehr wird. Das hat ja Jesus sogar in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden gesagt. Denken wir doch nur an den Knecht, der seinen Pfund vergräbt, der hat ja nichts veruntreut. Der hat nicht einen Pfennig davon in die eigene Tasche gesteckt, aber der Herr sagt, du bist untreu gewesen, hättest es doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich die Zinsen gekriegt. Was erwartet Gott? Gott erwartet, dass es mehr wird. Also Vermehrung des Besitzes durchaus in Ordnung. Aber das Lebensziel ändert sich. Und der Mann, und wir lesen das noch, ich will jetzt nicht alle Stellen aufschlagen, dass ja Abraham auch nachher viel Gut erworben hat. Es kommt die Zeit, wo er merkt, jetzt muss ich abgeben. Er trennt sich davon. So wie später König Salomo im Prediger Salomo sagt, alles hat seine Zeit. Sammeln und loslassen. Das ist etwas Wichtiges, was wir bei Abraham im Alter lernen können, wie das Lebensziel sich ändert. Jetzt ist der Besitz als Besitz schon gar nicht mehr wichtig, aber auch die Arbeit zum Ziel der Besitzvermehrung, das entfällt, das lässt man los. Und was macht er denn nun mit all dem, was er hat? darf ich es mal so auf uns übertragen, sagen, wenn man 100.000 Mark auf dem Konto hat, man kann ja sowieso bloß ein Kotelett zum Mittag essen. Man kann auch nur einen Anzug zur Zeit tragen. Und ob es nötig ist, so wie ich das jetzt von einer Dame in Marburg hörte, die sich, ich habe die Stunde nicht so halten, wo eine Frau über diese Frage sprach und die sich da mächtig dran geärgert hatte und sagte, Originalton, ich habe zu Hause 3 Schränke voll Kleidern, warum soll ich was weggeben? Nun, sie kann ja nicht, wenn sie will, jeden, vielleicht sind es aber mehr als 30 Kleider, aber jeden Tag was anderes anziehen. Gut, wer das möchte, aber irgendwo hat seine Grenzen und im Alter ist es wichtig, hier von Abraham zu lernen. Psalm 62 sagt, uns fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Wir müssen das frühzeitig klären. Und es ist eine Hilfe für uns, wenn wir einmal so die Sachen, die wir haben, durchsehen und fragen, was kann ich weggeben? Und auch Dinge, die wir lieb haben, die uns wert sind. Nicht bloß das, was schundig ist, sondern was wertvoll ist, einmal jemandem schenken, dem man eine Freude damit machen kann. Abraham gab seinen ganzen Besitz seinem Sohn. Und dann haben wir es gesehen, Abraham und Isaak ziehen auseinander. Die hatten keinen Streit miteinander. Abraham wusste, Isaak, das ist mein lieber Sohn. Und er hat nun nicht gesagt, also den muss ich festhalten. Der muss bei mir bleiben, bis ich den letzten Schnaufer getan habe. Nein, er zieht weg. 3 Tage Reisen weit. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Sie mit der Bahn hierher gefahren sind oder mit dem Auto, aber nicht 3 Tage. 3 Tage Reisen weit ziehen die auseinander. Abraham lernt also frühzeitig Abschied nehmen. Er will nicht an der Vergangenheit hängen bleiben. Er stellt sich auf eine neue Situation ein. Es ist etwas für die damalige Zeit Ungewöhnliches. Auch da möchte ich Abraham mal fragen, wie bist du drauf gekommen? Wie hat Gottes Geist dir das klar gemacht? Denn normalerweise lebte man im frühen Altertum als Großfamilie zusammen. Und hier ist die Trennung. Abraham erlebt ja die Ehe und Familie seines Sohnes mit, aber er lebt nicht mit seinem Sohn zusammen und er mischt sich nicht in die Erziehung der Enkel ein. Sie sehen das noch da drauf, ach, das ist jetzt hier ein bisschen unten, vielleicht können wir das mal nach oben schieben. Wenn wir sehen, die letzten 4 Stellen, Kapitel 25, Vers 20 wird uns gesagt, Isaak ist 40 Jahre alt, als er heiratet. Kapitel 25, Vers 26, Isaak ist 60 Jahre alt bei der Geburt von Jakob und Esau. Das heißt, Abraham erlebt nun 35 Jahre die Ehe Isaaks mit, bis er stirbt, und davon 15 Jahre die Enkel. Und dann ist er nicht immer hingereist und hat also hineingeredet und der Rebekka gesagt, also weißt du, du erziehst doch deine Kinder völlig falsch. Zu unserer Zeit, du hättest mal jung sein müssen, als wir jung waren, da war noch Zucht und Ordnung. Er mischt sich überhaupt nicht ein. Liebe Freunde, das ist schon etwas Besonderes. Und es heißt dann auch 1. Mose 25, Vers 23, und der Herr sprach zu Rebekka, 2 Völker sind in deinem Leibe, 2 Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Verstehen Sie, dies sagt Gott nicht noch dem Abraham, sondern jetzt geht der Auftrag, Heilsgeschichte zu sein, Zeuge der Heilsgeschichte zu sein, auf Isaak über. Auch das müssen wir hier sehen, die Bibel kritisiert das ja nicht. Abraham ist ja, als er seinen Sohn Isaak hat ziehen lassen und Ismael war ja ohnehin nicht mehr dort, er hatte ihn weggeschickt. Abraham war allein und er heiratet noch einmal. Wissen Sie, der ältere oder der alte Mensch braucht Menschen mehr als alles andere. Wir können alles, was wir haben, weggeben. Aber wir dürfen darum beten, dass wir immer noch im Alter die rechten Gesprächspartner und ich würde sogar auch sagen, die rechten Gebetspartner haben. Dass Leute da sind, mit denen man zusammen reden kann. Und wenn wir jetzt die wenigen Sätze, die dann noch über Abraham gesagt werden, zusammenfassen, dann sehen wir, nachdem Isaak seine beiden Söhne hat und Abraham weiß, Gott führt seine Geschichte mit der nächsten Generation weiter, lebt er in der Stille. Er hat seinen Lebensauftrag erfüllt. Und er kann nun ganz in der Stille leben. Er hat Zeit für sich selber. Wissen Sie, viele Knechte und Mägde haben. Und diese Riesenherden, man muss ja für sie alle sorgen. Abraham hat nicht alle Arbeit allein getan, aber er musste ja als der Senior gewissermaßen über all dem stehen. Und das ist doch viel Arbeit, viel Zeit. Und die Leute sind ja auch nicht ewig nur gesund gewesen. Da hat es auch mal Krankheiten gegeben und dann hat er sich um alles kümmern müssen. Der hat ja kaum Zeit gehabt für sich und seinen Gott. Und nun schenkt ihm Gott das im Alter. Die letzten Jahre sind Jahre der Stille. Und das ist etwas Schönes, was Gott uns schenkt. Wenn unsere eigentliche Lebensarbeit getan ist. Wir dürfen Zeit für uns selber haben. Ich habe jetzt erst verstanden, warum Paulus am Schluss des 8. Kapitels des Römerbriefes, wo er von der Heilsgewissheit spricht, sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch nichts anderes, ich zitiere es jetzt nicht ganz, uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Gut, dass das Sterben, der Tod uns Angst machen kann, das weiß ich. Aber wieso soll das Leben uns scheiden? Doch, dass man nämlich von den Aufgaben des Lebens so gefangen genommen wird, dass man zu wenig oder schließlich gar keine Zeit mehr für Gott hat. Und auch keine Zeit mehr für sich selbst. Das kann zur Gefahr werden. Es gibt Christen, die setzen sich so ein für ihre Aufgaben, dass ihnen der Dienst für Gott fast wichtiger wird als der Herr selbst. Und das ist die Chance des Älterwerdens. Wenn wir die Arbeit abgeben, die Verantwortung abgeben, jetzt haben wir Zeit, nicht nur für uns selber, mehr Zeit für Gott. Ich weiß nicht, wer mal diesen Satz gesagt hat, ich habe ihn nur gefunden, ohne Angabe des Autoren. Das Alter ist kein Gefängnis, sondern ein Balkon, von dem aus man weiter und klarer sieht. Unsere Zeit ist nicht mehr mit tausend Dingen angefüllt. Wir haben Zeit für das Wesentliche. Und sehen Sie, das wird uns ja erst im Neuen Testament verraten. Wie war die Zeit für Abraham? Gerade diese letzte Periode, da war es nicht mehr das Lebensziel, Besitz vermehren. Da war es nicht mehr das Lebensziel, das Land, das Gott den Nachkommen verheißen hat, zu erreichen. Da war es nicht mehr das Lebensziel, jetzt der Nachkomme und die Fortsetzung der Heilsgeschichte, sondern jetzt das letzte Lebensziel, die Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Gott hat ihm einen Blick in die Zukunft gewährt. Er schaute voraus. Er sah nicht zurück. Vielleicht hat er auch manchmal zurückgedacht, hat sich noch gebeugt unter das, was er falsch gemacht hat. Aber er wusste, das war vergeben. Und hat Gott gedankt für die Güte und Barmherzigkeit, mit dem er ihm aus all diesen Sackgassen wieder herausgeholt hat. Aber er hat nach vorne geschaut. Und der Apostel schreibt, Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gott hat Abraham schon etwas vom himmlischen Jerusalem schauen lassen. Sonst hätte er nicht darauf warten können. Der Blick geht nach vorn. Er weiß, so wie Fritz Rienecker das in seinem letzten Buch als Titel gewählt hat, das Schönste kommt noch. Das Lebensziel, die Lebensziele haben sich gewandelt und das gehört zu unseren rechten Führungen Gottes, wenn wir sie nachvollziehen, wenn wir mitgehen. Die Lebensziele wandeln sich. Und das letzte Ziel, das Gott uns steckt, das liegt in der Zukunft. Und eben im Hebräerbrief heißt es ja da, er wusste, dass wir Gäste und Fremdlinge sind auf Erden und sehnte sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Erst das Lebensziel, das irdische Vaterland. Geh, ich will dir das Land zeigen, das Gott, das ich dir geben will, dir und deinen Nachkommen. Und dann ein neues Lebensziel, das himmlische Vaterland. Und vielleicht hat er etwas auch davon geahnt, von dem, was Jesus gesagt hat, dass er einmal Abraham mit Isaak, mit seinem Enkel Jakob zusammen an Gottes Tisch sitzen wird und dann all die vielen, nicht nur die Glaubenden aus Israel, sondern dann auch die Glieder des Leibes Christi, die Gemeinde Jesu in der Herrlichkeit sein werden und dass wir uns dort wieder begegnen. Und wer dieses Lebensziel hat, der kann so heimgehen, wie es von Abraham heißt. Er starb alt und nicht lebensmüde, gesättigt. Sein Leben war erfüllt, alt und lebenssatt. Und ich sag's Ihnen, je älter ich werde, umso mehr wünsche ich mir dies. So heimgehen wie Abraham. Aber liebe Freunde, das setzt auch voraus, dass wir die Jahre, die Gott uns noch lässt, nutzen, loszulassen, abzugeben, Vergangenheit zu ordnen, unseren Besitz zu ordnen, das letzte Hemd hat keine Taschen, und auf das Ziel zuzugehen, die kommende Herrlichkeit unseres Gottes. Vielen Dank für Ihr geduldiges Zuhören. Soll ich noch? Beten wir, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, unseren Herrn, zu deinen Kindern gemacht hast, zu Erben deiner Herrlichkeit. Und nun bitten wir dich, hilf uns gerade, wenn wir älter werden, dass wir unsere Blicke mehr auf die in die Zukunft richten. Nicht die irdische Zukunft, sondern die ewige, die himmlische Zukunft. Und dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, nämlich deine selige Ewigkeit. Amen. Amen.